Sie hören Österreich 1 Kontext. In seinem Büro in Pforzheim darf ich nun Andreas Frank begrüßen.
Ja, guten Tag. Freut mich, dass Sie bei mir sind für dieses wichtige Thema.
Herr Frank, Sie haben Wirtschaftswissenschaften studiert, hatten zahlreiche Funktionen im Bereich des Investmentbanking inne, waren auch Direktor einer Privatbank. Zum Thema Geldwäsche sind Sie gekommen, als einer Ihrer Kollegen, ebenfalls Direktor einer Privatbank, in einem Spielcasino veruntreutes Kundengeld verspielt hat. Der spielsüchtige Direktor, der wurde verurteilt, der Deutschen Spielbank aber ist nichts passiert und das war für Sie die Initialzündung. Seither setzen Sie sich intensiv für die Strafverfolgung von Geldwäsche ein, beraten zu diesem Thema auch den Deutschen Bundestag, den Europarat und das Europäische Parlament. Gemeinsam mit dem Journalisten Markus Züdra, er ist Finanzkorrespondent der Süddeutschen Zeitung, haben Sie nun im Piper Verlag ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Dreckiges Geld – Wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen«. Beim Weißwaschen von kriminell zustande gekommenen Vermögen geht es nicht nur um moralische Ansprüche, sondern um die Bedrohung von Freiheit und Rechten der Bürgerinnen und Bürger, sprich um die Aushöhlung demokratischer Systeme. Damit man sich die Größenordnung vorstellen kann, laut dem Internationalen Währungsfonds geht es dabei um 2-5% des globalen Bruttosozialprodukts, das heißt um bis zu 4 Billionen Dollar, also um eine Zahl mit 12 Nullen. Bevor wir uns, Herr Frank, den Auswüchsen der Gegenwart widmen, die Ursprünge der modernen Geldwäsche, die, so schreiben Sie, liegt in den USA der 1930er Jahre. Kann man da genau sagen, wer die erfunden hat?
Ja gut, man kennt es aus Filmen. Al Capone, einer der wichtigsten und kriminellsten Gangster in Chicago, soll sein Geld durch Betreiben von Waschsalon erwirtschaftet haben. Aber das ist vielleicht eine Legende. Viel wichtiger ist, dass es immer so ist, wo illegale Gelder unterwegs sind, müssen sie gewaschen werden. Das heißt, die Legende muss verändert werden, damit diese Gelder im legalen Wirtschaftskreislauf überhaupt genutzt werden können.
Dass Gesetze durchaus Wirkung zeigen, das lässt sich ja am Beispiel Italien beobachten. Dort wird Mafiavermögen seit den 1980er Jahren im Zweifelsfall beschlagnahmt und eingezogen. Es gilt dort das Prinzip der Beweislastumkehr. Das heißt, man muss im Zweifelsfall nachweisen, dass dieses Vermögen legal erworben wurde. Und das hat dazu geführt, dass die italienische Mafia dann auf andere Länder ausgewichen ist, unter anderem auf Deutschland.
Genau, nach Deutschland. Ich war mit einem der wichtigsten Staatsanwälte im Bereich der Bekämpfung der Mafia und im Zusammenhang damit mit Geldwäsche saß ich 2013 im Bundestag und er hatte damals gegenüber der Politik in Deutschland angemahnt, dass immer mehr der Einnahmen, der illegalen Einnahmen der italienischen Mafia aller Gruppen in Deutschland gewaschen wird.
Was ist daraufhin passiert?
Ja, es ist nichts passiert. Wir hatten letzte Woche, gab es ein Eckpunktepapier, in Neudeutsch wird man White Paper sagen, vom Bundesfinanzministerium. Und das ist nichts anderes als eine Liste, wo man wünschenswerterweise die Punkte drauf hat, die hätte man seit Jahren durchsetzen müssen. Tatsächlich hat sich in Deutschland nichts geändert. Es ist immer noch eines der bevorzugten Länder für Geldwäsche.
Als enormes Problem führen Sie, Herr Frank, auch an, dass man nicht ermitteln kann, wem bestimmte Immobilien gehören. Als Käufer treten oft Strohmänner auf, die für Briefkastenfirmen tätig sind, die wiederum nur die Spitze von verschachtelten Firmenkonstruktionen sind. So gibt es bei bestimmten Immobilien zwar Gerüchte, dass russische Oligarchen die Besitzer sein sollen. Solange dies man aber nicht nachweisen kann, könne man ja auch die Sanktionen nicht befolgen und die Immobilien nicht beschlagnahmen. Gäbe es dagegen auch ein einfaches Rezept?
Dieses Problem gibt es schon sehr lange. Es gibt Anzeichen, dass man das lösen will. Wir hatten einen Vorschlag für einen sogenannten Enabler Act. Das bedeutet, es gibt eine Milliardenindustrie auf der Welt, die sind in bestimmten Ländern, unter anderem auch in Europa, Malta, Zypern, die machen nichts anderes, als die Vermögenswerte von den Kriminellen zu verschleiern. Das ist ein eigener Wirtschaftsbereich. Und wenn man diesen Wirtschaftsbereich nicht unter Kontrolle bringt, werden die Erfolge im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche, aber auch der Finanzierung des Terrors sehr gering bleiben. Deswegen würde ich sagen, wir sind zurzeit in einer Krise. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Ich denke, diesen Krieg könnte man mit nicht militärischen Mitteln sehr schnell einstellen, indem man einfach aufdeckt die Vermögenswerte und deren wirtschaftlich Berechtigte. Ich denke, es spricht in einer Demokratie oder in Demokratie nichts dagegen, dass wir wissen, wer uns besitzt, wer die Vermögenswerte in unseren Ländern besitzt. Als zweiten Schritt gehört natürlich dazu, dass man verhindern kann, dass diese Gelder abweichen in Ländern, wo man sie leicht verstecken kann. Wenn dieses Konzept aufgehen würde, dann würde zum Beispiel Putin sich zweimal überlegen, ob er den Krieg in der Ukraine weiterführt. Sie wissen vielleicht, dass Putin wird ja als einer der reichsten Männer der Welt eingeschätzt. Tatsache ist, er reagiert immer nur auf Geld, wenn man das sieht, mit Gas, Öl und so weiter. Er reagiert nicht auf tote Menschen, weder auf der ukrainischen Seite noch seinen eigenen Soldaten. Da hat er einfach eine, sagen wir, Wesensgemeinschaft mit anderen Autokraten oder Diktaturen. Wir sehen das mit Saddam Hussein, wir sahen das mit Milosevic oder Adolf Hitler. Die sind alle gleich, diese Leute, sie verstehen nur eine Sprache, Geld.
Dazu bräuchte es aber in Europa eine deutliche Erhöhung des Personalstands in den Bereich der Finanzkontrollen, denn die Finanzämter sind ja da mit ihrem Personal in einer extremen Schieflage gegenüber dieser, wie Sie sagen, Enabler-Industrie, gegenüber Oligarchen und sonstigen vermögenden Menschen, die sich ja jederzeit die besten Anwälte der Welt leisten können, und zwar Heerscharen von Anwälten.
Das ist richtig, aber es ist nicht das Problem, dass wir zu wenig Gesetze haben. Die Gesetze werden nur nicht durchgesetzt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das Geldwäschegesetz in Deutschland stammt aus dem Jahr 1993. Und nach Angaben vom Bundesrechnungshof, aber auch von der Bundesregierung, wurde dieses Gesetz seit nunmehr fast 30 Jahren niemals umgesetzt. Das heißt, wir geben den Kriminellen, den Autokraten die Möglichkeit, diese Gelder zu nutzen gegen uns.
Und mit Russland haben wir es momentan mit einem Akteur zu tun, der mit hohem finanziellen Aufwand seit Jahren schon westliche Demokratien zu destabilisieren versucht. Konkret wissen wir dies vom amerikanischen Wahlkampf, Präsidentschaftswahlkampf 2016, vom Brexit-Votum, aber auch in Frankreich werden die Rechtsextremen von Putin finanziell unterstützt. Das heißt, da geht es ja nicht nur um Steuereinnahmen, sondern da geht es auch darum, dass sie einen Kampf zwischen Freiheit und Unterdrückung sehen, in dem Geld in einem Ausmaß als Waffe eingesetzt wird wie nie zuvor. Das heißt, geschossen, Herr Frank, wird zwar nur in der Ukraine gekämpft, aber auch bei uns. Sie sprechen da von hybriden Attacken des Kreml.
Das ist richtig. Hybride Attacken sind oft eine Kombination oder Einzel von Falschmeldungen, die wir ja zuhauf haben, von Sabotage, von Propaganda. Und man muss sich überlegen, die 80% bis 90% der kritischen Infrastruktur in den Demokratien bei der NATO ist in privater Hand. Das ist das erste Ziel dieser Attacken aus dem Osten von den Autokraten. Aber ohne diese kritische Infrastruktur können wir keinen Krieg führen. Das hat man in vielen Fällen gesehen. Und wenn wir nicht anfangen, diese Infrastruktur zu schützen, das heißt, die illegalen Finanzströme zu unterbinden, werden wir ein Problem bei der Verteidigung unserer Länder haben. Zudem, nach vielen Forschungsergebnissen in letzter Zeit, allein in den letzten 6 Monaten, 6 namhafte Research-Institutionen sprechen davon, dass die westliche Demokratie im freien Fall ist. Der Vertrauensverlust der Bürger ist groß. 2/3 der Menschheit muss bereits in Autokratien leben. Die Demokratien müssen sich langsam überlegen, für was sie kämpfen. Wollen sie überleben, dann müssen sie den Kampf gegen die Geldwäsche aufnehmen, um die Autokraten zu treffen. Weil eins ist auch klar, Russland oder die Russische Föderation und China sind Atommächte. Die Optionen, die militärischen Optionen sind sehr limitiert gegen diese Länder.
bei einem so enorm großen Problem wie dem der Geldwäsche und der damit verbundenen Kriminalität stellt sich zum Schluss dann immer die Frage, was man denn dagegen tun könne. Jetzt haben Sie, Herr Frank, schon einige Rezepte genannt, die sind auch gar nicht so kompliziert, aber es kommt auf die Durchsetzung an. Jetzt haben Sie selbst schon des Öfteren Anträge auf Gesetzesänderungen gestellt, mit sehr bescheidenem Erfolg. Heuer im Mai haben Sie bei dem EU-Ombudsmann eine Beschwerde gegen die EU-Kommission eingereicht. Was genau erhoffen Sie sich von dieser aktuellen Aktion?
Also ich muss da vorausschicken, ich bin überzeugter Europäer. Schon allein, weil ich aus einer Generation komme, die weiß, was Europa für unseren Wohlstand und für unsere Sicherheit bedeutet. Auf der anderen Seite haben wir Institutionen in Europa, die funktionieren nicht. In Europa wurde der Kommission, das heißt der Europäischen Union, von den Mitgliedsländern die Kompetenz für die Bekämpfung der Geldwäsche eingeräumt. Deshalb macht auch Europa, die EU, die Gesetze für die Mitgliedstaaten in diesem Bereich. Tatsache ist aber, und ich arbeite seit der Kommission seit 2004, als ich meine erste Beschwerde gegen die Bundesrepublik eingereicht habe, merke ich, dass diese Institution überhaupt nicht in der Lage, aber auch nicht willens ist, EU-Recht durchzusetzen. Das hat auch zur Folge, wir sehen einige Mitgliedstaaten, Ungarn, Polen, aber auch andere, die interessieren sich überhaupt nicht dafür, das europäische Recht durchzusetzen, sondern diese Staaten sind hauptsächlich daran interessiert, von der Europäischen Union Geld zu bekommen. Und ich denke, wenn wir ein Gebilde haben, wie die Europäische Union, die einmalig in der Welt ist, eine supranationale Organisation aus einem Verbund von souveränen Mitgliedstaaten, wenn es dort nicht gelingt, das gemeinsame Recht durchzusetzen, dann haben wir alle verloren. Dann müssen wir mit ansehen, wie die Europäische Union demnächst kollabiert.
Dreckiges Geld. Wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen. Dieses Buch von Andreas Frank und Markus Züdra ist soeben im Piper Verlag erschienen. Warum zirpen Grillen, machen Echsen Liegestütze und wechseln Oktopusse ihre Farbe? Und sind Fische wirklich stumm? Fragen wie diese beschäftigen die italienische Wissenschaftsjournalistin Francesca Buoninconte schon seit langem. Wobei es nicht nur um Geräusche geht. Tiere kommunizieren auch mit Lauten, Gesten und Mimikry, mit Licht- und Duftsignalen, Tänzen und dem Farbenspiel ihrer Federn. Das Leben der Tiere hängt vom permanenten Austausch von Signalen ab und sie können dabei auch lügen und sich verstellen. Wir Menschen bekommen davon nur selten etwas mit, doch weil sich manche Kommunikation im für Menschen nicht hörbaren Bereich abspielt. Die wundersame Welt der Kommunikation der Tiere erläutert Francesca Buoninconte nun in einem Buch mit dem Titel »Tierisch laut«. Madeleine Amberger hat es gelesen.
Ein lauer Abend oder ein noch dämmeriger Frühlingsmorgen. Wie friedvoll ist es doch, in diesen blauen Stunden dem melodischen Gesang einer Amsel zu lauschen. Nur knapp die Hälfte der insgesamt rund 10.000 Vogelarten singt. Alle anderen zwitschern, piepsen, schnattern, heulen oder krächzen. Doch es war der Vogelgesang, der Francesca Buoninconte ursprünglich dazu brachte, ihr Buch »Tierisch laut« zu schreiben. Warum singen Vögel, fragte sie sich. An wen richtet sich der Gesang? Wer singt und was wollen Vögel damit sagen? Um bei der Amsel zu bleiben, es sind die Männchen, die singen. Sie stecken damit ihr Revier ab und teilen außerdem den Weibchen in der Umgebung mit, dass sie auf Brautschau sind. Je kräftiger und facettenreicher der Gesang, desto interessierter ist das Weibchen. Vieles ist für uns Menschen nicht einmal hörbar, wie etwa die Ultraschallsignale von Fledermäusen. Elefanten wiederum unterhalten sich über die weitläufigen Savannen im Infraton. Die sogenannten Rumble-Vokalisierungen sind für Menschen nur dann hörbar, wenn man die Tonaufnahmen schneller abspielt. In den meisten Fällen handelt es sich bei den Kommunikationssignalen der Tiere um ehrliche Botschaften. Der Trauerdrongo ist eine der Ausnahmen. Der Sperlingsvogel lebt in Afrika und zwar bevorzugt in der Nähe von Erdmännchen. Diese sind bekannt für ein ausgeklügeltes System von verschiedenen Warnrufen, je nachdem, ob sie etwa eine Hyäne oder einen Raubvogel erspähen.
Wenn der Trauerdrongo sieht, wie sich ein Erdmännchen an eine saftige Beute wie einen Skorpion oder einen fetten Wurm heranmacht, imitiert er den Warnruf der Erdmännchen, die daraufhin davonrennen und ihm die Mahlzeit überlassen. Doch der schlaue Drongo lügt nicht immer. Hin und wieder übernimmt er auch die Aufgabe eines Wächters. Sonst würden die Erdmännchen die Bluffs des Lügners erkennen und ihm nicht mehr auf den Leim gehen.
Wenn eine Person nichts sagt, heißt es oft, sie sei stumm wie ein Fisch. Doch so stumm seien Fische nicht, meint die Autorin. Heringe etwa haben eine ungewöhnliche Kommunikationsform entwickelt.
Anfang 2000 bat das schwedische Militär die Wissenschaftler Magnus Wallberg und Håkan Westerberg herauszufinden, was sich hinter dem geheimnisvollen Ticken verbarg, das man hin und wieder in der Bucht von Stockholm hörte. Die Befürchtung der Schweden lautete, es handle sich um russische U-Boote. Doch verantwortlich für dieses Geräusch waren Heringe, die sowohl beim Aufsteigen und Abtauchen in tiefere Gewässer als auch in stressigen Situationen Bläschen aus dem Analtrakt ausstießen.
Die Forscher haben beobachtet, dass die Heringe nur in Gesellschaft furzen. Es dürfte sich also um Kontaktsignale an Artgenossen handeln. Wie klangreich die Welt der Ozeane ist, weiß man erst seit den 1960er Jahren. Damals wurden mit den ersten Hydrofonen Walgesänge aufgenommen. Über die letzten 100 Jahre sei die Kommunikationsfähigkeit der Riesensäuger stark eingeschränkt worden, erklärt die Autorin. Der Gesang des Finnwals konnte sich einst über eine Distanz von mehr als 1000 Kilometer ausbreiten. Durch die Lärmverschmutzung der Meere ist er nur noch über etwa 160 Kilometer hörbar. Viele Walarten haben durch den Lärm auch ihr Verhalten verändert.
Allein das Fährschiff, das einmal am Tag von Tokio auf die Ogasawara-Inseln fährt, ist für Buckelwale eine derartige Störung, dass sie das Singen einstellen, um Energieverluste zu vermeiden. Solange sich das Schiff in einer Entfernung von weniger als 500 Metern befindet, schweigen sie und singen erst wieder, wenn es weiter weg ist.
Der Einfluss des Menschen beeinträchtigt auch die Welt der Singvögel nachhaltig, vor allem in den Städten. Wenn eine Vogelart in einer größeren Region lebt, entwickeln die Populationen quasi Dialekte. In San Francisco etwa lebten drei Gruppen von Dachsammern, die in verschiedenen Frequenzen kommunizierten. Die Vögel, die ursprünglich auf einer niedrigeren Frequenz sangen, mussten diese wegen des Umweltlärms erhöhen. Nun klingen alle drei Gruppen ziemlich gleich. Der Mensch störe also nicht nur die Kommunikation der Tiere untereinander, so Francesca Buoninconti. Er verändert auch das akustische Ambiente. Das sei so, als würde man einer Bratsche im Orchester ein paar Saiten wegnehmen. Der Klang insgesamt ändert sich unweigerlich.
Tierisch laut. Francesca Buoninconti's Buch über die wundersame Welt der Kommunikation im Tierreich ist, übersetzt von Karin Fleischanderl, im Folio Verlag erschienen. Folgende Bücher haben wir Ihnen im Kontext heute sonst noch vorgestellt.
Höhenrausch, das kurze Leben zwischen den Kriegen, von Harald Jener, Verlag Rowohlt, Berlin. Putins Armee der Trolle, der Informationskrieg des Kreml gegen die westliche Welt, von Jessica Aro, Goldmann Verlag. Sowie Dreckiges Geld, wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen. Von Andreas Frank und Markus Züdra, Piper Verlag.
Eine Literaturliste sowie Kurzbeschreibungen dieser Bücher finden Sie wie gewohnt unter oe1.of.at/kontext/empfehlungen. Das Studiogespräch gibt es auch als Podcast auf diversen Streaming-Plattformen zum Nachhören. Am Kontextmikrofon war Wolfgang Gritschl.
Saldo.